dass wir jetzt an diesem Wochenende nicht eine festgefügte Gemeindeveranstaltung haben, sondern ein Gemeindewochenende außerhalb der geordneten Gottesdienstzeiten, die wir so gewöhnt sind. Und deshalb wird das vielleicht alles ein bisschen anders ablaufen, als ihr es vielleicht so kennt, als ihr das vielleicht auch erwartet. Wir werden also sehr beweglich, sehr spontan sein. Und deswegen fange ich auch ganz bewusst jetzt 2 Minuten eher schon mal an. Sonst fangen wir 2 Minuten später an. Ihr gleich merkt, es ist was anderes. Und bevor ich euch richtig begrüße, dachte ich, wie wir es beim letzten Mal gemacht hatten, im letzten Gemeindewochenende, dass wir begonnen haben zu singen, den Rest noch herbeizusingen, da vielleicht noch draußen steht und auch irgendwas ordnet und Luft schnappt. Wir haben nämlich heute eine ganz tolle Truppe, die uns musikalisch unterstützen wird. Ein junges Musikteam, ihr werdet es dann sehen. Deswegen steht die Technik auch hier vorne. Und da bin ich also ganz gespannt, wie das geht. Sie hätten ganz viel geübt und ganz toll geübt und freuen sich, uns hier helfen zu können bei unserem Singen, dass das also gut geht. Also, herzlich willkommen, alle miteinander. Ihr könnt das Liederbuch mal aufschlagen. Und zwar wollen wir mit dem Lied 643 mal anfangen. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht. Also die 643 ist das. Jetzt gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass wir deine Gemeinde sein dürfen. Als Tempel bezeichnest du uns, Bausteine im Tempel. wo du wohnen willst. Und wir freuen uns, dass du uns so würdigst und dass wir das Recht sind. Darum sind wir auch hier zusammengekommen. Wir danken dir für diesen Abend und danken dir für die Möglichkeiten, jetzt von dir zu hören, von deinem Plan zu hören mit uns. Wir möchten dich bitten für diesen Abend. Weißt, dass viele von uns einen Arbeitstag hinter sich haben und dass wir müde sind und abgespannt. Und bitte schenke uns Kraft und Aufmerksamkeit zum Zuhören. Hilf Andreas, dass er gute Worte findet, die wir verstehen. Segne ihn in seinem Dienst. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns jetzt begegnen willst. Und wir freuen uns darauf. Dankeschön für diesen Abend. Amen.
Amen. Amen.
Ja, jetzt kann ich euch also nochmal richtig ganz herzlich zu dem Thema begrüßen. Segen und Verantwortung guter Führung. In ganz Teilen hat ja das letzte Gemeindewochenende Kiez Friedrichsee miterlebt und erlebt, dass wir da im Miteinander viele Fragen hatten. Wir hatten ein Thema gehabt und haben gemerkt, man kann gar nicht alles umfassend beantworten. Und wie das Leben halt so viele Nuancen hat, hat das Gemeindeleben auch viele Nuancen. Und so ist auch damals schon der Gedanke gekommen, wir wollen einfach weitermachen. Wir möchten gerne uns immer wieder als Gemeinde über dem normalen Gottesdienstrahmen hinaus zusammenfinden, im Austausch, im Gespräch, im Hin- und Her-Überlegen von bestimmten Themen. Und da war der Gedanke, das ist natürlich aufwendig, wenn wir immer irgendwo hinfahren. Und darum dachten wir, es ist sinnvoll, das mal hier vor Ort zu machen. Da ist der Weg nicht so weit und der ein oder andere kann sogar herlaufen, die Treppe runter oder mit der Straßenbahn fahren. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen möglich, der nicht mit bis nach zum Beispiel Kiez Friedrichsee fahren konnte, weil ihm das zu beschwerlich war oder vielleicht auch zu teuer war. Darum also dieses Wochenende, und ihr habt es in den Einladungen gesehen, dass wir Zeit miteinander haben wollen. Wir wollen nicht bloß zusammen sein, von jetzt, von 8 bis 9 und dann zack nach Hause und morgen früh wieder und morgen Nachmittag vielleicht nochmal und dann verabschieden wir uns, und das ist das gewesen. Sondern, dass wir wirklich auch das überlegen und darüber nachdenken, was wir hören. Wir haben Andreas Ebert eingeladen, schön, dass du gekommen bist. Der hat sich also da viele Gedanken gemacht und wird vielleicht gar nicht alles sagen können, sodass wir also hinterher auch die Gelegenheit nutzen sollten, da noch Fragen zu stellen oder das ein oder andere, was wir nicht so richtig verstanden haben, nachzufragen oder auch unsere Meinung zu sagen. Also es wird also so sein, im Detail haben wir es noch gar nicht abgesprochen. Andreas hat praktisch ein Thema ausgearbeitet und vorbereitet, über das er uns erzählen wird. Vom Zeitrahmen haben wir erstmal geplant 21 Uhr Schluss, damit alle die, die sagen, meine Reserven sind nicht ganz so groß mehr, wissen, also gut, um die Zeit, da ist dann wirklich Ende, offizielles Ende oder inoffizielles, wie ihr wollt. Und dann hinterher gibt es natürlich die Möglichkeit für die, die noch nicht ins Bett gehen wollen und die noch viele tausend Fragen haben, dort zusammenzusitzen. Es gibt wieder was zum Knabbern, es gibt wieder was zum Trinken, wer das also gerne möchte. Also das Angebot besteht, ist also auch danach noch möglich. Ihr müsst nicht 21 Uhr dann hier weglaufen. Ich weiß nicht richtig, wie es laufen wird. Also wenn jemand von euch merkt, dass der Nachbar so sachte vom Stuhl fällt oder vielleicht ihr selber euch nicht mal konzentrieren könnt, jeder hat ein Liederbuch irgendwo oder der Nachbar hat eins, dann habt einfach Mut und sagt, wir müssen mal ein Lied singen. Wir müssen wieder mal ein bisschen mal Luft holen. Also diese Freiheit erlaube ich einfach jetzt, ohne dich zu fragen. Aber ich dachte, bevor wir alle eingeschlafen sind, ist vielleicht doch gut, wenn jemand merkt, es ist einfach mal nötig und dran, dass wir noch ein Lied singen. So, jetzt wollen wir noch ein Lied singen gemeinsam. Und dann wird praktisch Andreas die Bühne zur Verfügung bekommen und wird uns dann über dieses Thema Segen und Verantwortung guten Führens seine Gedanken oder die Gedanken aus der Bibel sagen. Ich habe jetzt gedacht, dass wir das Lied 659 noch miteinander singen. Der Grund unserer Dankbarkeit, das Glück der Geborgenheit, das Maß unserer Freude liegt in dir, o Gott. 659. Liebe Geschwister, wir haben ein spannendes Thema an diesem Wochenende. Ich rede manchmal ein bisschen lieber über Dinge, die nicht ganz so prickelnd sind. Das ist manchmal, kann man gelassener sprechen über manche Themen. Wir reden über Dinge, die haben zu tun mit der Frage, wohin geht die Reise als Gemeinde, also mit Gemeindestrategie.
Ach so, stimmt ja. Ich muss das Ding mal rüberholen, ne?
Geht das so? Mhm. Genau, also Gemeindestrategie. Wohin geht unsere Reise? Wir entwickeln uns ja alle. Wir sind nicht mehr die Gemeinden, die wir vor 100 Jahren waren. Das betrifft gewisse Details der Theologie, der praktischen Abläufe, des Gehäuses, in dem wir uns bewegen. Und da ist auch was ganz Normales dran. Aber wer die Verantwortung hat, sich in einem ungeheuer bunten christlichen Markt zu orientieren, der wird wissen, was das für eine schwierige und herausfordernde Aufgabe ist. Es ist unter christlicher Fahne nahezu alles denkbar. Ich komme relativ viel rum, bin vorwiegend in Brüdergemeinden, also in Gemeinden, die uns nahestehen. Ich bin ja bei der Stiftung der Brüdergemeinden angestellt, also vorwiegend in den bundesfreien Brüdergemeinden. Aber allein das ist schon ein ziemlich buntes Feld. Das ist keinesfalls eine homogene Mannschaft, sondern das ist durchaus sehr vielfarbig. Und ich habe den Eindruck, so es entwickeln sich die Dinge durchaus auch weiter auseinander. Als ich knapp 30 Jahren in den vollzeitlichen Dienst gerufen worden bin, das war 1984, war das durchaus so, ist egal, ob man in Ahlbeck war oder irgendwo hier im Süden,
Unsere Gemeinden hatten schon im Prinzip eine sehr große Ähnlichkeit. In diesen 30 Jahren hat sich vieles bewegt. Heute Abend fange ich an mit einer, sozusagen mit einer Ebene, die wird in der Heiligen Schrift im Neuen Testament durchaus mit vielen Sätzen thematisiert. Es drehen sich viele Worte der Heiligen Schrift, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, um die Frage der Leitung. Da ist nicht jeder betroffen. Aber mein Wunsch ist, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass das eine durchaus herausfordernde Aufgabe ist. Und ich werde so im zweiten Teil des Abends auch besonders betonen, wo liegen die Schwierigkeiten? Und mein Wunsch wäre, dass die keine eigene Leitungsverantwortung haben, gelegentlich für die beten, die sie haben. Denn eine leichte Geschichte ist das nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war viele Jahre bei uns in Kirchberg, auch in direkter Leitungsverantwortung. Seit letztem Jahr haben wir einige Älteste benannt. Und da kann ich mich ein bisschen zurücknehmen. Das genieße ich. Aber ich will auch mittendrin bleiben. So, wir reden über einen Text. Da fange ich an. Ich fange mit Bibeltext an. Aus dem Buch Richter. Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Wer die Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Ich lese sie zunächst mal im Zusammenhang und ein paar Sätze, die mich besonders interessieren, die werden wir dann Schritt für Schritt mal angucken. Also im ersten Teil würde ich durchaus mal ein paar Worte über einen Text sagen, über einen Text, der einiges sagt über Führung im alten Volk, alten Bundesvolk in diesem Fall. Und dann im zweiten Teil geht es mir stärker um praktische Dinge, um eine Anwendung, um die Frage, was macht Führung, was macht Leitungsverantwortung heute so anspruchsvoll. Wenn ich das lese, werden wir sofort merken, das ist kein Prosatext, sondern das ist Dichtung, es ist ein Lied. Deshalb hat es auch einen ganz anderen Stil als ein fortlaufender Erzähltext, es ist ein poetischer Text. Wenn es in Deutsch geschrieben wäre, würde es sich wahrscheinlich auch reimen. Aber nun ist das Hebräisch und dort ist der Endreim kein poetisches Stilmittel. So, ich lese mal die Verse 1 bis 11. Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, sangen an jenem Tag folgendes Lied. Weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, dankt dem Herrn. Hört ihr Könige, horcht auf ihr Fürsten. Ich will dem Herrn, ich will ihm singen, will spielen dem Herrn, dem Gott Israels. Will ihm singen, spielen dem Herrn, dem Gott Israels. Herr, als du auszogst von Seir, als du einherschrittest vom Gebiet Edoms, bebte die Erde. Auch die Himmel trieften, ja, die Wolken trieften von Wasser. Die Berge erbebten vor dem Herrn, dem vom Sinai, vor dem Herrn, dem Gott Israels, in den Tagen Schamgars, des Sohnes Anats, in den Tagen Jaels, ruhten die Pfade. Und die auf festen Straßen zogen, mussten gewundene Pfade gehen. Es ruhten die Landbewohner. Sie ruhten in Israel, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Man erwählte neue Götter. Da war Kampf an den Toren. Wurden wohl Schild und Lanze gesehen unter 40.000 in Israel? Mein Herz gehört den Gebietern Israels, denen, die sich freiwillig stellten im Volk, dank dem Herrn. Die ihr reitet auf weißen Eselinnen, die ihr sitzt auf Teppichen und die ihr geht auf dem Weg, singt. Lauter als die Wasserverteiler zwischen den Tränkrinnen, sollen sie dort besingen die Heilstaten des Herrn, die Heilstaten an seinen Landbewohnern in Israel. Da zog das Volk des Herrn hinab zu den Toren. Bis dahin, geht noch ein bisschen weiter, aber ich nehme mal nur diesen Teil dieses Liedes. Wenn man in die Kommentare schaut, die politische Landschaft, dann merkt man, es gibt ziemlich viel Unmut. Es gibt viel Misstrauen gegenüber der politischen Elite, gegenüber Managern. In der Schweiz war jetzt Abstimmung, ja, dass man also die Gehälter von Managern begrenzen will. Also die Grenzen sind immer noch astronomisch hoch. Das ist jenseits von Gut und Böse. Trotzdem noch. Also heißt, es gibt gegenüber Leitung durchaus ein ziemlich breites Misstrauen. Verwoben oft mit der Annahme, die wirtschaften sich vor allem selbst in die Tasche, die suchen das Wohl ihrer Klientel und so weiter und so fort. Wenn wir diesen Text lesen, dann merken wir, es gibt also ein ausgesprochenes Loblied auf gute Leitung. Das hat auch seinen Grund, denn Israel kennt eine Geschichte oder hat die Erfahrung gemacht, wie es einem Volk geht, in dem es mit der Leitung nicht zu toll bestellt ist. Ich habe mal hier zwei Verse rausgeschrieben. Zur Zeit von Shamgar ben Anat, also das ist NEÜ-Übersetzung. Und jetzt in den Tagen von Jael, da waren alle Wege menschenleer. Wer reisen wollte, musste auf versteckten Pfaden gehen. Wie sah es aus in Israel in dieser Zeit, bevor diese Führer auftauchten? Das ist keine Reise durch die Nachbarstaaten, sondern es geht um die Frage, wie konnte man sich in Israel bewegen? Und die Antwort ist, was man sozusagen, also ich muss das einfach nochmal sagen, ich habe das vorhin betont, es ist Poesie, es muss interpretiert werden, wie ein Gedicht, ja, wie also eine Dichtung in der Schule, wenn wir also im Deutschunterricht da was gemacht haben. Was bedeutet denn das? Da waren alle Wege menschenleer, wer reisen wollte, musste auf versteckten Pfaden gehen. Das heißt, in Israel, im eigenen Land, musste man sich verstecken, weil überall Plünderer und Wegelagerer und auch Ausländer waren. Man merkt es noch ein bisschen später bei Saul. Die Philister hatten mitten im Land Militärposten. Und keiner konnte was dagegen machen. Mitten im Land. Und das heißt, man musste, wenn man von A nach B wollte, ständig, also man konnte nicht die offiziellen Wege benutzen, sondern man musste durch die Felder, durch Landschaft, durch Wald, durch Gebüsch schleichen, um von A nach B zu kommen, im eigenen Land. Überall Anarchie. Und versteht ihr, dass auf dem Hintergrund ein Loblied gesungen wird, wenn man wieder von A nach B reisen kann, ohne ständig bedroht zu werden? Felder und Dörfer lagen verwaist. Das heißt, die Bauern haben sich nicht mehr aufs Feld getraut. Es war zu erwarten, in absehbarer Zeit haben wir alle Hunger. Felder und Dörfer lagen verwaist, bis es eben wieder andere Verhältnisse gab. Bis jemand aufgestanden ist, der wenigstens für eine bestimmte Zeit, für einigermaßen stabile Verhältnisse gesorgt hat. Wir dürfen uns die Richterzeit nicht zu komfortabel vorstellen. Es ist eine Zeit einer weitgehenden Anarchie. Von einem geordneten Staatswesen Lichtjahre entfernt. Gelegentlich trat einer auf, der für ein bisschen Ruhe gesorgt hat und irgendwie Lebensmöglichkeit geschaffen hat, aber ein Mensch wie Simson, ich vermute, in der Nähe des Toten Meeres im Jordantal hat man den Namen nie gehört. Ja, der hat mit den Philistern zu tun gehabt. Das waren seine Lieblingsgegner. Mit denen hat er sein Leben lang, jedenfalls sein Leben als Berufener zu tun gehabt. Aber das war eine lokale Angelegenheit. Betraf überhaupt nicht ganz Israel. Das hat sozusagen die Berührung zu einem Gegner hin irgendwie für eine Zeit lang gedämpft. Aber war überhaupt keine Lösung sozusagen des nationalen Problems von Israel. Also, Führerlosigkeit ist eine hochproblematische Angelegenheit. So, und nun kann man in dem Lied, das die gesungen haben, auch beobachten, was hat denn die ganze Geschichte für eine Genese, für eine Ursache. Mein Volk hatte sich neue Götter erwählt. Und dann brach der Feind durch die Tore herein. Also die Ursache ist die Gottlosigkeit und das Gericht, das Gott daraufhin vollzogen hat. Und das Gericht oder eine der Facetten des Gerichtes ist, dass es keine Führung gab. Es ist ein Gericht Gottes, wenn ein Volk keine gescheite Führung hat. Gott muss gar nicht aktiv handeln. Es braucht nur keine ordentliche Führung zu geben. Auch eine Gemeinde, die keine Köpfe hat, die keine Männer hat, die sozusagen ein Verständnis für Leitungsverantwortung haben, die ist arm dran, die ist wirklich arm dran. Und ja, das geht natürlich weiter, ne? Hat einer wohl Schild und Lanze gesehen bei 40.000 Männern in Israel? Also, schaut den Vers nochmal genau an. Mein Volk hatte sich neue Götter erwählt und dann brach der Feind durch. Es beginnt mit Gott, also mit einer Verachtung Gott gegenüber. Und dann brach der Feind durch die Tore herein. Also, der Feind ist im Kernland Israel. Und sie fragen, gab es dann irgendjemand, der ein Schild in der Hand hatte? Sie sagen, nein, es gab keinen, der hatte ein Schild in der Hand. Es gab nicht mal Widerstand. Es gab keinen, der Widerstand organisiert hat. Die konnten reinspazieren durchs Tor und da waren sie drin. Und es gab keinen, der aufgestanden ist und sagt, da müssen wir doch was tun. Nix, gar nichts. Leute waren genug da. Aber keiner von den 40.000, der gesagt hat, holt mal alles, was ihr habt, an Geräten, wo ihr einen Menschen ärgern könnt. Gut bewaffnet waren sie eh nicht. Es gab nichts, kein Widerstand, nicht mal kollektiver Widerstand. Von Bewaffnung überhaupt nicht zu reden. Und das ist die Situation, die sozusagen hinter dieser Begebenheit steht mit Deborah und Barak. Und das sozusagen auf dieser Folie, auf dieser Vorgeschichte, die übrigens gar nicht weit zurückliegt. Ja, das ist unmittelbar gewesen. Ich weiß nicht, wie lange zwischen dem Sieg und dem Lied liegt. Ein bisschen schon. Es könnte sein, dass es vielleicht ein paar Wochen oder wie auch immer war. Also jedenfalls nicht endlos weit weg. Und dass auf diesem Hintergrund, in diesem Lied, Sätze vorkommen, die mit ganz großer Freude und Würde und Dankbarkeit vor Gott davon reden, dass es Leute gab, die sich aufgerafft haben oder von Gott rufen ließen, dem Volk irgendwie eine Stimme zu geben, ein Kommando, das sie zusammenführt. Und Deborah sagt von sich, das ist verrückt, eine Mutter in Israel muss das am Ende machen. Sie weiß genau, dass sie eigentlich nicht gedacht war. Und sie versteckt sich auch ständig hinter Barak und schiebt ihn von hinten mit allen Händen, die sie hat, irgendwie vor sich her. Aber ohne diese Hände, die ihn von hinten schieben, hätte er wahrscheinlich auch nichts gemacht. Und jetzt, wenn ihr die Bibel noch aufgeschlagen habt, ihr könnt ja mal so die beiden Verse 2 und 9 nebeneinander anschauen. Also, dass man die einfach mal so parallel liest. Die haben nämlich eine ganz ähnliche Struktur. Und diese Satzteile, die stelle ich jetzt mal so nebeneinander. Also, weil Führer führten in Israel, Vers 9 fängt an, mein Herz gehört den Gebietern Israels. Also oben mehr die Begründung, weil das so war, unten dann stärker der Respekt, die Zuneigung. Die Liebe. Also, in dem Lied kommt es irgendwie zum Ausdruck, mein Herz, da redet jemand ganz wohlwollend von Führung. So. Ich will jetzt, die Verse haben drei Teile, ja? Ich will die einfach mal so nebeneinander stellen. Ich habe mal so geschrieben, nach der Erfahrung der Kopflosigkeit erscheint schon eine schwache Führung als Segen. Schwache Führung. Zwei Leute, Barak und Deborah. Sie ist schwach. Eindeutig. Sie ist auf der einen Seite militärisch. Das ist eine militärische Führung. Es gibt also einen Mann, der sammelt Krieger oder Leute oder Bauern, die es für 14 Tage aufgeben, Kartoffeln zu legen und Getreide zu säen. Was anderes ist das nicht, was er sammelt. Leute, die sonst eigentlich keine Soldaten sind, die sammelt er und ordnet sie, gibt Befehle, richtet sie aus, spricht eine Strategie ab. Das ist ein militärischer Führer. Und was ist Deborah? Von Deborah wird erzählt, sie ist eine Frau, die in bestimmten Fragen Recht sprach. Also sie in so ein bisschen in Ansätzen macht sie das, was Samuel, sagen wir mal, landesweit tat. Das tat sie auch, wenn jemand zu ihr kam, hat sie sich unter ihren Baum gesetzt und Rat holen wollte. Und da hat sie ihm was gesagt. Also sie hat sozusagen Recht gesprochen, wobei das, darf man sich nicht vorstellen, dass das von irgendwem besonders legitimiert worden wäre. Es dürfte eher den Charakter haben von Rat holen. Und da genoss sie Ansehen, durchaus. Aber versteht ihr, das ist von der Zivilverwaltung noch weit entfernt. Wenn es irgendwo im Land einen Baum gibt, unter dem man zum Gespräch kommen kann, und einen militärischen Führer, dann ist es noch keine Regierung. Aber selbst das wird schon bejubelt. Das war schon ein Glück, dass Gott wenigstens die gerufen hat. Wenigstens die. Und deshalb, also nach dieser Erfahrung, wir haben überhaupt niemand, keinen einzigen Menschen, der Leute zu den Waffen ruft, ist das, was sie erlebt haben, schon ein ungeheurer Fortschritt. Man muss mal auf diesem Hintergrund einfach unsere ungeheuer sichere Gesamtsituation ansehen. Wir haben natürlich Gründe zum Lamentieren. Die fallen uns immer ein. Aber angesichts so einer Gesamtlage leben wir als Bürger eines Staates in unendlich komfortablen Verhältnissen. Wir beklagen natürlich am anderen Ende die überbordende Regelungsdichte. Ja, da kann man auch in Deutschland irgendwie seine Beschwerden kriegen, wo jeder Minister seine Selbstbeschädigung darin findet, eine neue Steuer eingeführt zu haben, die irgendwie dauerhaft bleibt. Also das ist schon, da kann man sich auch aufregen. Aber ich möchte es mal ganz positiv herausstellen. Es ist ein Glück, wenn es stabile Verhältnisse gibt. Wirklich ein Segen. Also, weil Führer führten, deshalb kann man das gut verstehen. Auch wenn es meinetwegen unter David und Salomo völlig andere, wesentlich bessere Verhältnisse gab. Das war schon ein Fortschritt. Deutlicher Fortschritt. So. Nun kommt in jedem dieser beiden Verse eine zweite Aussage. Das muss man auch mal hören. Und man kann, ich lege das jetzt nicht so toll aus, aber man kann sozusagen im Kopf mal ein bisschen ins Neue Testament denken. Weil freiwillig sich stellte das Volk. Also der erste Satz des Lobes, zum Glück gab es Führer. Und der zweite Satz, zum Glück gab es Leute, die sich führen ließen. Weil freiwillig sich stellte das Volk, Vers 9, denen mein Herz gehört, also die Zuneigung. Ja, dieser zweite Vers, das ist, also der erste ist mir einfach ein Bekenntnis, das ist der Grund, weswegen wir Gott danken. Vers 9 sagt er, ich mag die Leute. Es drückt jemand seine Freude aus und sagt, bloß gut, dass Gott solche fähige Leute gegeben hat. Und mein Herz gehört denen, die sich freiwillig gestellt haben. Nun ja, es ist einfach so. Was nützt ein Häuptling, wenn es keine Indianer gibt? Das nützt überhaupt nichts. Der kann Federn auf dem Kopf haben ohne Ende. Wenn es keine Leute gibt, mit denen er loszieht, nützt der beste Häuptling nichts. Und wir müssen das einfach mal im Blick haben. Ja? Es gab keine Wehrpflicht, es gab keine Lebensversicherung für die Hinterbliebenen im Schadensfall. Es gab überhaupt nichts. Es war eine absolut risikoreiche Maßnahme, auf die sich jeder einließ, der hier sich unter Baraks Befehl stellte. Das war lebensgefährlich. Und sie rühmen es und sagen, es kamen Leute. Und sie kamen freiwillig. Man musste sie nicht hintragen.
Ich dachte schon, es ist so ein bisschen Gedanken, den Bogen ins Neue Testament schlagen.
Es ist immer etwas Schönes, wenn man irgendwie Verantwortung hat und man merkt, es gibt Leute, die denken mit, die packen Sachen an. Es gibt Brüder in unserer Gemeinde, auch Frauen, ganz sicher. Aber ich habe mehr mit Männern zu tun. Wenn man anruft und sagt, könntest du dir das vorstellen? Und die sagen ja, dann kann man zu 100% wissen, das heißt auch ja. Man muss nicht nochmal nachfragen, ob denn das auch auf dem Zettel steht, ob sie das nicht vergessen. Das ist so ein Segen, das ist so ein Schatz, solche Menschen da zu haben, die sagen, ich stelle mich nicht ganz vorn ran, aber ich mache mit, ich bin dabei. Also eine sehr schöne Konstellation hier. Weil Führer führten und weil das Volk gerne mitgemacht hat. Deshalb ist Gott zu loben. Ich habe hier noch in der ersten Zeile hier noch eine Frage stehen, warum der Plural. Es waren eben, also die Richtergestalten waren üblicherweise Einzelkämpfer. Und Deborah gilt eigentlich auch als Richterin, aber sie schiebt sich selber nicht in den Vordergrund, sondern sie versteht sich als, sozusagen als von Gott gebrauchte Frau neben Barak. Und das ist durchaus auch ein Gedanke, der im Neuen Testament ja noch viel, viel stärker entwickelt wird. Ältesten oder Gemeindeleitung, Aufseher, das sind Begriffe, die werden nur im Plural verhandelt. Der Aufseher als eine Gemeinde, König oder sowas, ist im Neuen Testament völlig fremd. Völlig fremd. Und es gibt immer noch einen dritten Teil, dankt dem Herrn, dankt dem Herrn. Also sie sprechen schon die Leute an, die Führer, das Volk, und am Ende landet alles bei Gott. Dank Gott, dass er die gegeben hat. Und sie wissen, wenn Gottes Zusage nicht wäre, wenn er nicht zu dem Bund stehen würde, zu den Verheißungen, die er den Vätern gegeben hat. Die Substanz, die Israel als Volk ist, sowohl die moralische Substanz als auch die militärische, es würde hoffnungslos untergehen neben den viel stärkeren Nachbarvölkern. Und Sie wissen, am Ende waren es nicht die zwei Leute, Deborah und Barak, und es waren auch nicht die Freiwilligen. Gott hat sie benutzt. Am Ende ist es Gott, dem die Ehre gebührt, dass er eben diese Leute gab, die in der Summe ihrer Möglichkeiten dem Volk zur Rettung verholfen haben. Jedenfalls für einige Jahre. Das ist ja das Dilemma der Richterzeit, dass das alles so vorläufig war und kurzlebig. Und dass es üblicherweise keine Antwort auf die Frage nach der Nachfolge gab. Ja, das blieb immer im Nebel. Was aus meiner Sicht zu den Grundsätzen einer guten Führung gehört, dass man die Frage stellt, wie geht es denn weiter, wenn du nichts mehr machst. Vers 11, letzte Vers, den ich las. Lauter als die Wasserverteiler zwischen den Tränkrinnen, sollen sie dort besingen die Heilstaten des Herrn, die Heilstaten an seinen Landbewohnern. Da zog das Volk des Herrn hinab zu den Toren. Das ist die Folge dieser Veränderung. Weiß nicht, wie das zuging an den Tränkrinnen, aber man muss vermuten, es ging sehr geräuschvoll zu. Die Tiere haben Geräusche gemacht, aber die dazwischen das Wasser verteilt haben, wahrscheinlich noch mehr. Es ist einfach das Geräusch, das vom Leben zeugt. Es gibt wieder Tiere, die auf die Weide getrieben werden, die wieder nach Hause geholt werden, die gedrängt werden. Weiter vorhin hatten wir gelesen, ja, es gab eben kein Geräusch mehr in den Dörfern, keine Stimme. Es gab keinen mehr, der rausgegangen ist. Und jetzt ist das Leben wieder erwacht. Es ist nichts Besonderes, dass jemand redet zwischen den Tränkrinnen. Aber wenn es vorher keinen mehr gibt, der Tiere an die Tränkrinne führte und die Stimme nicht mehr zu hören war, dann ist das Geräusch von Leben ein wunderschönes. Das sind keine besonders schönen Geräusche, aber sie zeugen von Leben. Und das ist wieder da. Und sie freuen sich daran und sagen, Gott sei Dank, wir leben wieder. So, das ist der erste Teil meiner Rede heute Abend. Ich möchte gerne eine Fortsetzung machen, die ich verlasse jetzt den Text und will ein paar Minuten bei der Frage bleiben, was macht Führung so anspruchsvoll? Worin liegt die Schwierigkeit? Wenn man selbst keine Leitungsverantwortung hat, dann kann man schon mal die Frage stellen, meine Frau sagt mir schon mal, was habt ihr denn 3 Stunden lang zu bereden in der Brüderstunde? Kann man das gar nicht vorstellen, über was da alles zu reden gibt. Geht vielleicht anderen Frauen ja auch so. Es gibt viele Dinge und üblicherweise werden wir nicht fertig mit dem, was wir eigentlich zu bedenken hätten. Ich möchte also gern besonders auch für Geschwister, die selber keine Leitungsverantwortung haben, irgendwie ein Verständnis geben für die Herausforderung dieser Aufgabe. In gewisser Weise, sagen wir ein bisschen auf einer vielleicht anspruchs- oder niedrigeren Ebene, betrifft das auch Leute, die Verantwortung haben für eine Kinderarbeit, Jugendarbeit, Teeniearbeit, ja, oder missionarische Arbeit. Also für alle, es betrifft im Prinzip alle, die irgendwie einen bestimmten Bereich zu verantworten haben. Ich erzähle das mal, ich versuche das mal zu illustrieren an einer erfundenen Geschichte. Ich weiß gar nicht, Rolf, ob du so richtiges Kennen wir zur Uhr gestellt bist. Hab überhaupt keine Ahnung über die Geschlechtsregister. Aber nehmen wir mal an, der Ur-Urgroßvater Kreisig hätte 1850 mit seiner Familie die Aufgabe übernommen, den Schatz der Stadt Chemnitz zu bewachen. Was würdet ihr vorschlagen, muss er machen, um den Auftrag zu erfüllen? Also jetzt habe ich so ein paar Passagen, wo ich gerne mal euer engagiertes Mitdenken erbitten würde. Das kann man ja anstelle eines Liedes verstehen. Ich habe mir das vorhin so gedacht, wie das in der Praxis klingen könnte hier mit dem Lied zwischendrin. Dass dann jemand sagt, während Bruder Ebert weiterredet, singen wir mal Lied so und so. Also, was meint er? Nehmen wir mal an. Also, Vater Kreisig hätte 3 Jungs und er sagt, jawohl, Stadtrat kriegt er den Auftrag. Wir haben hier einen bestimmten Schatz, der steckt in der Kiste. Bewacht den mal. Nehmen wir mal an, ihr hättet 1850 ja, so einen Auftrag übernommen. Was müsste man denn organisieren, nach unserer Vermutung heute? Was meint ihr? Um was muss sich Großvater, Urgroßvater Kreisig kümmern? Ein Tresor zum Beispiel. Ein Versteck dazu. Irgendwie ein Raum, der gut gesichert ist. Zutrittsregeln? Habe ich gar nicht aufgeschrieben, was gut. Gut. Noch irgendwas?
Gute Buchführung.
Gute Buchführung? Verteidigungs- und Fluchtplan. Ja. Pass auf, was ich geschrieben habe. Also, ich hätte vorher fragen sollen. Er sucht einen sicheren Raum. Macht Gitter vor die Fenster. Baut ein gutes Schloss in die Tür und kauft seinen Jungs 3 Pistolen. Die von da rund um die Uhrwache sitzen. Also, war meine Vorstellung. Aber mit den Büchern und so, bestimmt auch ergänzenswert. So, der Auftrag ist zeitlich nicht befristet. Und sie werden älter. Geht alles gut, es sind 75 Jahre vergangen. Wir sind im Jahr 1925 angekommen. Aus den Jungs sind alte Männer geworden. Sie geben die Pistolen ihren Söhnen weiter. Die sitzen wieder abwechslungsbarer. Man hört aber, dass die Schlüssel für ihr Türschloss in letzter Zeit inzwischen kopiert werden können und dass die dünnen Eisengitter für Einbrecher kein Hindernis sind. Pass auf, und jetzt kommen wir an eine gewisse Weichenstellung. Und ich glaube, das ist auch eine Weichenstellung, die kehrt im Gemeindeleben wieder. Und seht mal, wir gucken mal nach links und nach rechts. Links frage ich, und die Antworten werden unterschiedlich sein. Was tut daraufhin der Verwalter? Verwalter also ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern er ist ein Mensch, der sozusagen sich versteht als einer, der ein Erbe übernommen hat und es einfach treu weiterführt. Also was tut daraufhin der Verwalter, der auf 75 schadensfreie Jahre blickt und sagt, hat sich doch bewährt, ging ja alles gut. Rechts. Was tut ein Führer, der den Schutz des Schatzes angesichts einer veränderten Bedrohungslage sichern will? Also wir bleiben mal links. Was wird er sagen? Genau, wir machen eine feierliche Übergabe und lassen das alles so wie gehabt. Gewerkschaften fordern vielleicht nicht 7 Tage Arbeit in der Woche, sondern bloß noch 6 oder so. Aber ansonsten bleibt alles dabei. Es wird ganz kontinuierlich weitergehen. Was tut der Mensch rechts, der den Schutz des Schatzes angesichts einer veränderten Bedrohungslage sichern will? Was würde der möglicherweise machen? Panzerglas vors Fenster. Ja. Schnellfeuergewehr. Bessere Waffen. Gitter verstärken. Ja. Also er wird einfach auf die Dinge reagieren und versuchen. Also bewährt heißt, es gibt sozusagen ein zu schützendes Gut. Das ist das Eigentliche. Und er wird sozusagen die Gegebenheiten, die Rahmenbedingungen darauf einstellen, dass er diesem Ziel entspricht. Auch wenn die Leute, die sich für seinen Schatz interessieren, raffinierter geworden sind. Also links nochmal, er findet gute Gründe, so weiterzumachen wie bisher, hat sich doch bewährt. War doch alles gut. Rechts, er wird ein besseres Schloss einbauen, Zugang von außen, Absicherung, Panzerglas, was auch immer. Bessere Bewaffnung, Code, was weiß ich nicht alles. Also er wird darauf reagieren. Gehen wir noch ein bisschen weiter in die Geschichte. 2000. Die Truhe ist noch nicht gestohlen worden und muss weiter bewacht werden. Die Diebe sind raffinierter geworden. Sie mischen sich unter das Personal. Sie können Telefongespräche abhören. Sie haben Winkelschleifer und Schweißgeräte. Also sie haben die Bedrohungsszenario, das hat sich dramatisch verändert. Die Gegner haben aufgerüstet. Und da habe ich jetzt gleich meinen Kommentar dazu geschrieben. Also links ist eher der, sozusagen, das Denken in der Kategorie von Verwaltung eines übernommenen Zustandes. Manche verstehen es als Verrat an den Vorfahren, die anvertrauten Waffen wegzuwerfen. Treu ist für sie, alles wie bisher fortzusetzen. Das ist sozusagen das Denken, wie sie Treue verstehen würden. Wir übernehmen alles, was wir von den Vorfahren übernommen haben und führen es möglichst identisch weiter. Rechts, also die Denkweise, die eher sagt, Bestandssicherung des Schutzes, des Schatzes, ist die Kernaufgabe. Und alles andere, wie wir das machen, muss sich auf dieses Ziel ausrichten. Also Treue im Sinn des Besitzers des Schatzes ist es, das zu tun, was im Wechsel der Umstände den Schutz garantiert. Nicht die Werkzeuge müssen bewahrt werden, sondern der Inhalt. Ist diese Denkweise. Und vielleicht merkt ihr das. Dann sind wir mittendrin in der Frage von Gemeindeverantwortung und Gemeindeführung. Was macht Führung so anspruchsvoll? Geistliche Führung. Ich muss das nicht ausführlich erörtern. Es ist völlig klar, dass wir in der Schrift zu den substanziellen, zu den Inhalten Vorgaben finden, zu den äußeren Dingen, in denen sich das abspielt, so gut wie nichts. Sehr, sehr wenig, ganz wenig. Und das ist dann üblicherweise eine Frage der Abmachung. Also wie machen wir das? Ja, man überlegt und findet sich zusammen und fragt, wann treffen wir uns? Wie spät fangen wir Sonntag früh an? Steht ja keine Uhrzeit in der Bibel. Und das heißt, man muss überlegen, was ist denn vernünftig? Natürlich kann man die Frage stellen, was hat sich bisher bewährt? Aber das ist die Schwierigkeit, in der wir jetzt natürlich stecken, wenn wir diese Beobachtung an dieser erfundenen Geschichte auf Gemeinde übertragen. Ich lese zunächst mal, was hier steht. Einige Jahre kann Gemeinde gut funktionieren, wenn der Typ Verwalter an der Spitze ist. Sie setzen treu fort, was sie übernommen haben. Es können ganz liebe und berechenbare Männer sein, die mit Hingabe der Gemeinde dienen. Und ich kenne viele solcher Männer, die einfach die fragen, was habe ich denn selber übernommen? Und für die es selbstverständlich ist, das setzen wir so fort. Und die das mit Hingabe und Treue tun. Und es fällt mir nicht im Traum ein, sie grundsätzlich kritisch zu sehen. Und ich habe hier geschrieben, das kann auch über Jahrzehnte gut gehen. Aber es kommt der Tag, wo das nicht mehr gut geht. Daniel Herrmann, ein Gemeindegründer aus Ostfrankreich, hat einmal in Rehe gesagt bei einer Tagung, Gemeinden brauchen eine permanente Evolution. Sonst gibt es eines Tages eine Revolution. Also er will damit ausdrücken, wir brauchen eine permanente, kontinuierliche Entwicklung. Wie leben wir in dieser Welt? Wenn man die über Jahrzehnte sozusagen vernachlässigt, gibt es eines Tages eine Revolution. Und in einer uns sehr nahestehenden Bewegung können wir das in den letzten Jahrzehnten beobachten, wie das an der Praxis aussieht. So, und jetzt möchte ich gerne also einfach auf ein paar Schwierigkeiten oder sozusagen auf unsere Situation hinweisen, in der wir zum Teil hier sind. Sie werden schnell überfordert sein, wenn sich die Umstände gravierend verändern. Also, um nochmal das Bild herzuholen, wenn die Diebe plötzlich viel besser ausgerüstet sind. Diese dramatische Veränderung haben wir in den letzten 22 Jahren erlebt. Und viele Gemeinden sind in schwere Turbulenzen geraten. Wirklich relativ viele Gemeinden hier im Osten. Und manche sind erloschen darüber. Oder auseinandergeflogen. Und das ist wirklich die Herausforderung. Sozusagen den Schatz zu bewahren, und die Werkzeuge, die nicht offenbarten Dinge, anzupassen auf den Schutz dieser Inhalte. Und ich weiß sehr wohl, wovon ich rede, weil mich das ständig auf vielen Ebenen bewegt und ich da auch ständig konfrontiert bin. Und ich möchte jetzt gerne mal drei bestimmte Dinge herausstellen, drei Punkte nennen, von denen ich meine, sie sind besonderes, sozusagen, es sind gewisse Qualitäten, die Führer haben sollten. In solchen Zeiten. Also, geistliche Führer, habe ich geschrieben, in Umbruchzeiten müssen erstens einschätzen können, wann müssen wir Veränderungen vollziehen, um das zu erreichen, was unsere Vorfahren wollten, was sie auch wollten. Also das heißt, damit ist unterschwellig gesagt, ich gehe davon aus, wir wollen die gleichen Ziele ansteuern, wie sie unsere Großväter auch wollten. Dort schlägt unser Puls immer noch. Aber um die gleichen Ziele zu erreichen, müssen wir möglicherweise bestimmte Verfahrensweisen ändern. So, die Kunst ist herauszufinden, was ist wann erforderlich. Ich habe überall auch mal ein Beispiel dazu geschrieben, wo es Anlass gibt, nachzudenken. Ein Beispiel: Evangelisation. Die Veranstaltungsevangelisation ist vorwiegend für christlich vorgebildete Menschen geeignet. Es geht gar nicht anders. Ich habe relativ viele Evangelisationen gemacht und gelegentlich habe ich versucht, sozusagen auf völlig nichtchristliche Zuhörer einzugehen. Üblicherweise sind die gar nicht da. Aber die andere Schwierigkeit ist die, dann regen sich die Frommen auf. Die wollen nämlich bestimmte Sätze hören, bei denen sie sich bekehrt haben, vor 30 Jahren. Und wenn die nicht kommt, das war gar keine richtige Evangelisation. Ja? Also wenn man sozusagen das erklärt, was ein Mensch, der den Namen Jesus Christus noch nicht mal gehört hat, sozusagen ein Bewusstsein zu schaffen, wer ist Gott? Und dass dieser Gott einen Sohn hat, da muss man schon ein bisschen reden. Dann ist der Weg zur Bekehrung aber noch ganz schön weit. Das heißt, für dieses Publikum ist der Saal nicht geeignet. Auch das Zelt üblicherweise nur ansatzweise. Es ist geeignet für Leute, bei denen also die Geschichte schon relativ weit entwickelt ist. So, nun haben wir es jetzt immer mehr, je länger umso mehr, mit einer Art von Neuheidentum zu tun. Lediglich mit dem Unterschied zum alten Heidentum. Das alte Heidentum war ja immer religiös. Die Heiden waren keine Atheisten. Höchstens unter 10.000 einer. Aber der übliche Heide war religiös. Das war immer religiös besetztes Land. Wir haben es zum Teil zu tun mit Ahnungslosen. Ganz und gar Ahnungslosen. Ich habe immer so irgendwie mindestens zwei Hauskreise laufen, die so ein bisschen mit Leuten zu tun haben, die noch keine Christen sind. Eine Frau dabei, die kam vielleicht vor 4 Jahren dazu, Phase einer Scheidung und in dieser Lebensphase einer großen Ratlosigkeit, hat eine Arbeitskollegin, die gehört zur Gemeinde, und die kam mit ihr zusammen zum Hauskreis. So, hat sie mit sehr viel Interesse mitgemacht. Und dann war wieder Pause. Der Kurs war zu Ende und es war erstmal Schluss. Seit vielleicht 2 Jahren haben wir einen anderen Hauskreis. Da macht sie auch wieder mit. Seit 2 Monaten etwa kommt sie fast jeden Sonntag zur Gemeinde. Seit 2 Monaten. Und diese Woche war sie mit zu Pro Christ. Seit 4 Jahren liest sie Bibel. Seit 2 Monaten geht sie in eine christliche Veranstaltung. Es hätte überhaupt keinen Sinn gehabt, sie vor 4 Jahren in christliche Veranstaltungen zu schleppen. Sie hätte überhaupt nichts verstanden von dem, was erzählt wird. Das heißt also, nun ist die Frage, was ist treu? Ja, man kann sagen, treu ist, wir machen jedes zweite Jahr eine Evangelisation. Und man kann auf der anderen Seite sagen, Ziel ist, das Evangelium muss zum Menschen kommen. Es muss ankommen. Um jeden Preis. Und wenn sozusagen die über lange Zeit in einem Volk mit christlichem Grundwasserspiegel bewährten Werkzeuge nicht grundsätzlich einzusetzen sind, ich halte es immer noch für durchaus ein brauchbares Werkzeug, eben für ein bestimmtes Publikum. Dann müssen wir uns Gedanken machen, wie kommen wir zu denen, die in keine Veranstaltung kommen, wenn sie denn kämen, nichts verstehen würden. Wir müssen andere Wege beschreiten, oder wir kriegen diese Leute nicht. Es ist einfach so. Und das heißt, also, da müssen wir müssen nachdenken, was tun wir, um sie zu gewinnen, um sie in die Nähe des Evangeliums zu bringen. Und wir werden andere Wege gehen müssen wie unsere Väter und Großväter, um das gleiche Ziel zu erreichen. Natürlich weiß ich auch, dass es auf dem Feld auch Methoden gibt, um Leute stärker über das Gefühl und auch durchaus über unredliche Maßnahmen zu irgendwie in die Nähe der Kirche zu bringen. Ich rede nicht über das, was, wo wir sagen, das ist mit der Schrift nicht gut zu vereinbaren, sondern über das, was ist denn nun richtig? Ja, wir können jetzt nicht über das definieren, wogegen wir alles sind, sondern wir brauchen irgendwie eine Antwort auf die Frage, wie machen wir es denn? Wenn wir natürlich die Erfahrung machen, bei uns kommen die Leute nach wie vor zum Glauben und wir können sie gut integrieren, gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Aber wenn wir merken, wir machen Evangelisation und es kommt niemand zum Glauben, dann muss man die Frage stellen, was müssten wir tun? Also, es müssen gelegentlich Veränderungen vollzogen werden. Und ich habe am Anfang gesagt, der christliche Markt, der ist so unverschämt bunt. Und eben nicht jeder Idee hinterher zu hetzen und sie testweise in der Gemeinde einzuführen. Das geht nicht gut. Eine zweite Ebene. Sie müssen unterscheiden, also geistliche Führer müssen unterscheiden können, was sind die Mittel und was ist der eigentliche Zweck. Also wer die evangelische Kirche in den letzten Jahren beobachtet hat, der wird beobachtet haben, sie haben an vielen Stellen, würde ich sagen, die Substanz aufgegeben, um das Sekundäre zu bewahren. Bei der Einführung der homosexuellen Partnerschaft im Pfarrhaus, was seit vorigem Jahr erlaubt ist, unter Zustimmung des Bischofs und der Kirchen, der lokalen Kirchenleitung, hat man bei der Begründung, die Synode hat bei der Begründung geschrieben, auf eine Würdigung des biblischen Befundes wird dabei verzichtet. Ja? Also, was auch in das Buch gucken wir gar nicht. Also, wo ich dann sage, liebe Leute, hier versucht man Zustimmung zu gewinnen, um den Preis, dass man die Wahrheit der Schrift preisgibt. Dann wird genau das Falsche geschützt. Ja, die Zustimmung des Volkes wird sozusagen gierig erstrebt und die Inhalte gibt man auf. So, aber das heißt, wenn wir über Änderung nachdenken, über jede Art von Änderung, steht im Hintergrund die Frage, was ist denn Substanz, biblische Substanz, und was ist Abmachung der Menschen? Und ich will das jetzt nicht durchdeklinieren, aber man muss sich nochmal so was vorstellen wie unser Brotbrechen. Da ist nämlich beides ganz eng ineinander verwoben. Es gibt 3, 4, 5 Punkte, die hängen mit Offenbarung zusammen. Die sind verordnet. Aber es gibt 20 Punkte, die haben überhaupt nichts mit Offenbarung zu tun, die sozusagen in unserem Ablauf eine Rolle spielen. Ja, also, das Brot, das wir haben, ist meilenweit von dem Brot entfernt, das die Jünger gebrochen haben. Das hat mit dem herzlich wenig zu tun. Gibt es kein Gebot, ob man da so ein 5-Pfennig-Konsumbrötchen hat, früher aus der DDR, oder irgendwie so was ganz Tolles, was unser Bäcker in Kirchberg immer gebacken hat, der Alfred Elsner, schmackhafteste Brot, was es Land auf Land abgibt. Und er ist gestorben, aber das Rezept hat er weiter vererbt, das gibt es immer noch. Aber das hat nichts mit Offenbarung zu tun, es schmeckt uns gut. Und man muss nicht zu dritt ziehen, dass es auseinandergeht. Ja? Ist auch noch ein Kriterium. Es gibt keine Offenbarung dazu. Im Neuen Testament findet sich kein Rezept. Deshalb sind wir da auch frei. Und versteht ihr, so ist das ganz und gar ineinander verwoben. Es gibt Dinge, die sind ganz und gar in unsere Hand gelegt. Und es gibt andere, die sind verordnet. Ein jeder prüfe sich selbst. Das war keine Meinung unserer Großväter, sondern das ist Schriftgebot. Und das heißt, wenn man jetzt nachdenken würde über Veränderungen bei der Mahlfeier, muss man zunächst mal sortieren, über was kann man denn überhaupt reden? Was ist keine Verhandlungssache und was ist wirklich Abmachung, weil wir es vernünftig empfunden haben, unsere Vorfahren? Das heißt also, Leiter müssen die Fähigkeiten haben, das auseinanderzuhalten und vor einer Gemeinde auch zu sagen, das ist in der Schrift formuliert. Deshalb Das ist kein Diskussionsgegenstand. Darüber können wir reden aber. Also bevor man überhaupt redet, muss man sortieren können. Was ist denn Offenbarung und was nicht? Und Führer müssen diese Fähigkeit haben. Das heißt, versteht ihr den Unterschied? Also wenn jemand fortsetzt, was er immer getan hat, dann guckt man mehr oder weniger die Vergangenheit mit einem Auge und mit dem anderen nach vorn und macht man es einfach weiter. Aber wer sozusagen über Veränderung nachdenkt, braucht ein sehr hohes Maß an Mündigkeit, damit er nicht genau das Falsche wegstreicht. Ich habe das mal an einem Beispiel. Das ist auch nur ein Beispiel. Und es ist eine Frage, um einfach mal zu sortieren. Zu welcher Kategorie gehört denn das Stichwort Bibelstunde? Ist die Bibelstunde ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen? Oder ist sie selbst das Ziel? Also, und damit schützenswürdig. Oder ist sie ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen? Ist sie selbst der Schatz oder ist sie das Mittel, um einen Schatz zu gewinnen, zu schützen, um beim Bild zu bleiben?
Beides.
Diplomatisch. Das Ziel ist, dass Menschen das Wort Gottes hören und verstehen. Sollten wir dahin kommen, dass 70% unserer Geschwister in 3 Schichten arbeiten und aus irgendwelchen Gründen ein ganzer Teil ausgeschlossen ist, dann bleibt das Ziel immer noch erhalten, es sollen möglichst alle mündige Leute werden. Epheser 4. Das ist das Ziel. Und wenn es nicht über Bibelstunde geht, dann muss es über irgendwas anderes gehen. Von mir aus übers Internet. Und Hausaufgaben oder wie auch immer. Versteht ihr? Es geht die Veranstaltung zu einer bestimmten Tageszeit an einem bestimmten Ort ist ein Werkzeug. Das übergeordnete Ziel ist, dass erreicht wird, alle sollen mündige Wesen werden, die nicht Epheser 4 von jedem Winterlehrer hin und her geworfen werden. Das heißt, die sollen selber aufrecht gehen und stehen und ihren Glauben selber verstehen und auch weitergeben können. Wenn wir den Eindruck haben, das ist ein nach wie vor gutes Werkzeug, gibt es überhaupt keinen Grund, darüber nachzudenken. Wenn wir merken, die Zahl der Geschwister, die wir damit sozusagen erreichen können, wird immer kleiner, muss man nachdenken, gibt es ein besseres Werkzeug, um das gleiche Ziel zu erreichen. Aber im Hintergrund steht die Frage, was ist denn Offenbarung? Und was ist Abmachung von Menschen? Wir werden morgen über solche Dinge ein bisschen ausführlicher reden. Dass es Abmachung gibt, heißt noch lange nicht, dass es gesetzlich ist. Es gehört einfach zum Menschsein, dass man Abmachungen trifft. Also, dass die Stühle alle nach vorn gucken, steht nicht in der Bibel und es ist trotzdem hochvernünftig. Es ist auch nicht gesetzlich, ja, wenn wir sagen, wir drehen unsere Stühle nach vorn. Es ist einfach vernünftig. Seht ihr, also nicht jede Abmachung darf man sofort in die Kategorie Gesetzlichkeit schieben. Eine dritte Ebene, die ich noch ansprechen will. Geistliche Führung in Umbruchzeiten müssen die Fähigkeit haben, nicht nur selbst Gewissheit über den Weg zu gewinnen. Sie müssen die Fähigkeit haben, andere zu überzeugen, mitzunehmen, Vertrauen in den gewählten Weg zu vermitteln und so weiter. Es ist ja nichts gewonnen, wenn wir bei jeder Veränderung 10% der Geschwister verlieren. Weil sie sich nicht identifizieren können mit den Dingen, die wir hier tun. Weil sie nicht biblisch begründet erscheinen. Das heißt also, Führungsfähigkeit, John Mott hat das mal so formuliert, ein Führer ist einer, der vorn bleiben kann, den Weg kennt und die Fähigkeit hat, andere mitzunehmen auf diesem Weg. Und nicht bloß ein paar, sondern wenn es um Gemeinde geht, die ganze Gemeinde. Wir haben, wenn ich jetzt mal Kirchberg anschaue, wir sind ja auch eine alte Gemeinde, weit über 100 Jahre, und wir haben in den letzten 20 Jahren vieles verändert. Es gab keine Revolution, aber auf vielen Ebenen hat sich manches bewegt. Und ich habe so den Eindruck, das Schönste ist immer,
wenn hinterher alle so tun, als wären sie schon immer dafür gewesen. Das ist immer sozusagen der schönste Erfolg. Wenn das geschlossen geht, und ich sage auch, bin immer bereit, lieber 3 Jahre länger zu warten, aber alle mitzunehmen, als irgendein vielleicht richtiges Ziel zu erreichen, aber Geschwister zu verlieren dabei. Also das gehört auch zu den Führungsqualitäten dazu, eben nicht nur sozusagen den Weg zu kennen, sondern auch die Frage zu stellen, wie können wir das vermitteln? Es ist nämlich so, wenn jemand, was weiß ich, 30 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre an bestimmte Abläufe gewohnt ist, man hat häufig das Empfinden von Verlust. Und man muss hören, dass selbst das Verlustempfinden, dass das, was wir gewinnen, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mehr ist als das, was wir aufgeben. Manche Dinge weiß man ja auch hinterher wirklich. Damit bin ich am Ende. Ich bin noch mal im Alten Testament mit einem letzten Schriftwort. Wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Doch kommt Rettung durch viele Ratgeber. Also, hier sitzen viele, die haben nicht direkt Leitungsverantwortung. Aber mein Ziel ist, ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass das ein anspruchsvolles, schwieriges Amt ist. Es gibt nicht bloß die irdisch-menschliche Ebene, über die ich gesprochen habe, denn es gibt noch eine andere. Sie werden Rechenschaft ablegen über eure Seelen. Hebräerbrief. Die gibt es auch noch, die Ebene, über die haben wir gar nicht gesprochen. Aber auch allein sozusagen das Schiff zu steuern in dieser unruhigen See, in der wir heute leben, mit diesen ungeheuren Veränderungen, das ist nicht immer einfach. Die ganze Breite der Generationen im Blick zu haben und nicht bloß sozusagen eine Generation zu bedienen mit den Entschlüssen, die man trifft, sondern die Schmerzen irgendwie gleichmäßig zu verteilen. Das ist auch ein bisschen Kunst der Führung. Ja, manchmal muss man auch sozusagen die Schmerzen gut verteilen. Immer, wenn das Zusammenleben über alle Generationen gut gelingen soll, braucht das ein bisschen Entgegenkommen. Es tut auch mal irgendwo weh. Ist auch in der Familie so. Ich kenne die Erfahrung, solange ich lebe, sind wir 3 Generationen im Haus. Das erfordert immer ein bisschen Beidherzigkeit. Aber das, was man dabei gewinnen kann, ist immer größer als das, was man sozusagen an Preis zahlt. Und gute Führung im Haus wie in der Gemeinde heißt auch, sozusagen die Zumutung des Entgegenkommens gleichmäßig zu verteilen und nicht einer Generation allein aufzuladen. Also, ein anspruchsvolles Geschäft. Und wenn wir an so einem Wochenende, wie jetzt über so einen Themenkreis nachdenken, dann wollte ich gern damit sozusagen den Akzent gesetzt haben am ersten Abend. Das ist nicht alles ganz einfach. Man braucht es doch bloß so und so zu machen. Ist es überhaupt nicht. Es ist ein schwieriges Geschäft. Beharrlich zu sein, wo es darum geht, Dinge einfach zu verteidigen und beweglich zu sein, wo es nötig ist, sich zu bewegen. Und dass es so im Herzen auch dahin mündet, Verantwortungsträger Gott anzubefehlen. Dass sie auch einigermaßen parallel denken können. Dass sie gemeinsame Entschlüsse finden können. Das ist mein Anliegen bei diesem Abend gewesen. Ich hoffe, dass das einigermaßen angekommen ist. So, der Olaf weiß, wie es weitergeht.
Als Sohn und für den Leib.
Jetzt haben wir also alle noch eingeladen zur Runde Gespräch, Kekse essen oder andere leckere Sachen, noch was trinken, wenn man Durst hat. Also, es muss also noch keiner nach Hause gehen, die Möglichkeit besteht. Ich weiß nicht, wie lange du noch bleiben darfst.
Du kannst nicht ausgehen.
Und Fragen zu beantworten, aber auch wer so gerne noch ein bisschen Zeit mit Mama verbringen will, als möglich, ja, aber natürlich so ganz viel Zeit raus muss. Für die anderen, die jetzt schon gehen wollen, den wünsche ich guten Heimweg und gute Nacht. Morgen früh wollen wir ja um 10 Uhr anfangen. Ja. Also, doch gar nicht eher kommen. Es wird aber keinen Vorab Stehkaffee geben. Das habe ich nicht gehört von der Küche, also müssen wir doch dann zu Hause Kaffee trinken möglichst. Aber es wird trotzdem wieder kommen, und wenn wir genug sind schon, die mal eher da sind, dann können wir vielleicht ein bisschen singen oder aber noch ein bisschen erzählen oder auch reden über das, was uns vielleicht heute Nacht nicht hat schlafen lassen, eventuell von dem, was wir jetzt gehört haben. Und für also, weil es ja praktisch oft das Ende gibt und wir dann nicht immer, wenn einer geht, ein Abschlusslied singen können, ein Verabschiedungslied singen können, wollen wir das noch gemeinsam singen jetzt, sobald wir zusammen sind, das Lied 703, damit wollen wir offiziell diesen Abend jetzt beenden. Ein Segenslied, Gottes guter Segen sei mit euch, wie ihr jetzt oder später nachher singt.